und habe aber auch im Studium ganz stark gemerkt, so ja, immer nur repariert, das haben wir nämlich hauptsächlich gelernt, wie man Gewässer saniert, Böden saniert, Müll aufbereitet und sowas. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Also viel lieber würde ich irgendwie wirklich was an dem System ändern, damit es überhaupt nicht mehr vorkommt, dass die Gewässer so belastet werden oder die Böden so katastrophal verloren gehen oder dass sich der Müll mehr und mehr anhäuft. Weil, das war mir damals schon ziemlich klar, das sind wirklich fundamentale Probleme für unsere Menschheit und es wird jetzt ja allmählich mehr und mehr, wenn man das auch so der großen Politik, die zwar auch schon vor 20 Jahren Worte darüber verloren haben, aber mittlerweile wird auch deutlich, es ist angekommen, auch sogar auf Regierungsebene, dass wirklich ein Handlungsbedarf da ist. Also es geht uns allmählich an die Substanz unseres Wirtschaftssystems. Also man merkt es auch in den Finanzkrisen und der Pflegenotstand, der sich ankündigt und verschiedene andere Themen. Das war damals für mich noch nicht so absehbar, aber ich wusste damals schon, ich möchte was an dem System verändern. Eben sozusagen von der Wurzel auf. Ja, und da über den Gedanken bin ich dann auf die Idee gekommen, Selbstversorgung wäre echt eine ganz gute Möglichkeit, also möglichst viel zu versuchen, selber zu produzieren von dem, was ich verbrauche, Essen, Kleidung, Energie. Und über diesen Gedanken bin ich letztlich dann zum Begriff Permakultur gekommen. Ja, das war 1999, habe ich dann jemand gesagt, mit der hatte ich gerade auch so ein Bergwaldprojekt gemacht, und die hat mir dann erzählt, über das, was wir gerade sprechen, da gibt es eigentlich schon ein Konzept dazu, das nennt sich Permakultur. Und da bin ich dann ziemlich neugierig geworden und bin ihm auf die Spur gegangen und habe dann auch gleich mir so ein Praxissemester eingerichtet im Rahmen meines Studiums. Ja, und hat es mich gepackt und ich habe gewusst, so, ich will jetzt nicht irgendwie so ein Umweltingenieur werden in so einem Amt oder Büro oder so, sondern ich möchte Permakultur machen. Und ja, das tue ich jetzt seit 12 Jahren. Ich bin auch an dem Projekt beteiligt, das nennt sich, habe auch mein Dienst-T-Shirt quasi angezogen, Projekt Lebensdorf. Das ist ein Permakulturprojekt und da kann ich gerne später, wenn noch jemand es interessiert, auch was dazu sagen. Jedenfalls versuche ich halt jetzt möglichst viel eigentlich Permakultur in die Welt zu bringen und auch mein eigenes Leben immer permakultureller zu gestalten. Und so meine Vision wäre eigentlich, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es so eine quasi eine permakulturelle Gesellschaft gibt, in der es ganz selbstverständlich ist, dass das stattfindet, was ich euch jetzt auch gleich noch vortragen werde. Und ja, wo es gar keine Besonderheiten ist, was quasi Permakultur überall stattfindet. Genau. Und ja, Name hat Emilia ja schon gesagt, ich heiße Ronny. Gibt es noch irgendwas, was so zu meiner Person interessiert, bevor wir loslegen? Nee, ne? So, wenn jetzt jemand gleich mal Fragen stellen möchte eingangs, dann einfach mal ein Signal geben, Hand geben oder so, dann kommt der Ball geflogen und ihr könnt eure Fragen in den Raum werfen. Ah, da ist eine. Oh, das ist hoch angesetzt, Entschuldigung, ich bringe da ein bisschen Bewegung rein.
Also ich weiß jetzt noch nicht viel über Permakultur, aber jetzt nachdem, was du gerade erzählt hast, kann ich Permakultur ja eher so, ich sag mal, den kleineren, persönlicheren Kreis eines jeden was umzusetzen in einen kleineren Kreis oder geht es auch um größere landwirtschaftliche Projekte? Das wäre jetzt mal sowas, was ich jetzt mal gerne wissen würde. Sprechen wir jetzt hier über gleich so, ja, wie jeder für sich individuell was machen kann, mit Sicherheit, aber kann man das auch auf Großprojekte, Landwirtschaft und so weiter anwenden?
Gut, die Frage. Ja.
Ich lasse erst dritter los. Irgendwie kam mir spontan, ich meine, ich hätte mal eine Verbindung zwischen Permakultur und diesen von alten indianischen Kulturen, die nachher von den Spaniern da irgendwie ausgemerzt wurden, die im Urwald da was gemacht haben. Auch mit den Böden nachher.
Terra Preta?
Ah, genau. Ja, okay. Das ist auch quasi in diesem Bereich. Kann man das sozusagen auch verbinden? Das finde ich super auch spannend, sozusagen alte Bezüge mit dem, was modern gemacht wird.
Ich mache mir mal meine Notizen nebenbei, also Landwirtschaft, Terra Preta. Ja.
Ja, hi, ich bin Ralf, ich habe seit 2,5 Monaten bei so einem Gartenprojekt angefangen, das schon seit 4 Jahren steht, in Dream City und ja, einfach zu zusätzliche Einflüsse sammeln, die wir da noch einbringen können. Wir haben viel Platz.
Also nicht so praktische Tipps für den Garten dann quasi?
Ja, wie ich da Permakultur da einsetzen kann.
Ja.
In meinem Anwendungsgebiet.
Wie groß ist denn der Garten ungefähr? So.
Ich kann es nicht schätzen. Groß. Kannst du da mitkommen?
Okay. Aber es ist ein Gemeinschaftsprojekt, es sind mehrere Leute beteiligt, ne? Okay, ja.
Gut, dann muss man mal weiter, wenn keine Frage.
Genau, dann einfach bald zu mir. Okay. Permakultur, diese Frage steht also im Raum. Und jetzt ist es so, es gäbe eigentlich zu Permakultur unheimlich viel zu sagen, habe ich im Laufe der Jahre rausgefunden. Und was ich auch herausgefunden habe, ist, dass was oft so kursiert an Vorstellungen von Permakultur meist viel zu eng gegriffen ist, um überhaupt so dieses Potenzial von Permakultur zu ergreifen. Was sehr bekannt ist in Deutschland, das ist der Sepp Volzer. Ich habe verschiedene Bücher hier auch mitgebracht, die können wir später gerne noch anschauen. Und ab und zu werde ich mal welche auch herzeigen. Sepp Volzers Permakultur ist eines seiner Bücher. Und dann schon immer mit dem Kopf, also der Name ist bekannt geworden. Ne? Und das Herr Kreuzer hat tatsächlich auch ein ganz geniales System für sich entwickelt. Das ist ein österreichischer Bergbauer, der auf verschiedenen Höhenmetern eine ganz große Vielfalt von verschiedenen Produkten rausholt aus seinem steilen Berghang, da wo sonst eben noch Fichtenmonokulturen stehen. Und dafür ist er eben dann bekannt geworden, weil das einfach für viele gar nicht vorstellbar ist, dass man aus so einem Gelände so einen Ertrag rausholen kann. Er ist auch wirtschaftlich sehr erfolgreich, auch deshalb ist er bekannt geworden. Allerdings ist es so, dass er halt eine Art von Permakultur betreibt, die sehr, sehr gut für sein Gelände passt, die aber nicht das ganze Feld von Permakultur abdeckt. Ja, und oft die Vorstellung steht, das, was Sepp Holzer macht, ist Permakultur. Und es ist es auch, aber es gibt eben noch vieles andere, was Permakultur ist. Eigentlich könnte ich auch ganz viele Bilder zeigen, ich habe im Laufe der Jahre ganz viele Bilder gemacht. Dennoch werde ich das jetzt dabei belassen, eher so Textfolien zu zeigen, die dem entsprechen, was auch auf diesem Handout steht. Könntest du nochmal nachlesen, weil ich finde es wichtig, weil ich finde es hilfreich, sich dem sozusagen eher von so einer Musterebene zu nähern, also eher mal so einen Überblick zu kriegen und dann im Laufe der Zeit mehr in die Details reinzugehen und sich halt auch Praxisbeispiele anzuschauen oder sich mit einzelnen Büchern oder mit einzelnen Spielweisen von Permakultur zu befassen. Aber mein Versuch jetzt wäre einfach eher so einen Überblick zu geben und dann eben später nochmal in so einzelne Detailstränge vielleicht einzusteigen, wo ihr speziell Fragen dazu habt. Ja, also Frage Permakultur. Ich habe mir die Definition, die hier steht, ist von mir selbst. Auf den ethischen Maximen Earth Care, People Care, Fair Share basierende Kultivierung dauerhafter und den natürlichen Gegebenheiten gut angepasste Systeme unter Minimierung des Energieinputs und Müllaufkommens ein hohes und vielfältiges Nutzungspotenzial aufweisen. Okay? Ist das soweit verständlich?
Ging zu schnell.
Okay, machen wir es mal ganz langsam. Das war tatsächlich sehr schnell, weil in Wirklichkeit steckt sehr viel drin in dieser Definition. Ich habe mich damals, als ich diese Definition selber mir zusammengebaut habe, auch tatsächlich lange damit beschäftigt, eine passende Definition zu suchen. Und zwar, weil ich damals die Diplomarbeit geschrieben habe. Also im Rahmen von diesem Umweltingenieursstudium habe ich das Thema Waldgartenbau gewählt unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Und dafür brauchte ich halt irgendwie eine griffige Definition, die irgendwie zu diesem Studium auch passt, also die dann auch gewissermaßen etwas wissenschaftlich klingt. Und dann hatte ich mir die halt zusammengestrickt und jetzt, so 10 Jahre später, finde ich die eigentlich immer noch gut. Also ich finde, jetzt habe ich nochmal einen anderen Hintergrund dazu, aber ich finde, es ist immer noch eine ganz gute Definition, die umreißt, was zumindest für mein Verständnis Permakultur darstellen kann. Die Bildqualität ist nicht ganz so toll, ich kann mir sagen lassen, der Beamer ist nicht so farbbrillant. Aber es ist, denke ich, lesbar, oder? Auch von hinten. Ja. Und sonst, wie gesagt, kann es auf dem Zettel nachgelesen werden. Vor allem geht es in der Permakultur darum, Systeme zu gestalten. Und Systeme können natürlich sehr verschiedenartig angelegt sein. Es gibt kleine Systeme, große Systeme, es gibt lebendige Systeme oder auch eher so Systeme wie zum Beispiel Computerinformatiksysteme, ja, die eigentlich nicht lebendig sind. Was aber allen Systemen gemeinsam ist, dass es so eine gewisse Verknüpfung gibt von Systemelementen und da auch bestimmte Regeln existieren, wie Systeme funktionieren oder was so Merkmale von Systemen sind. Und tatsächlich bin ich der Meinung, dass Permakultur eigentlich auf so ziemlich alle Systeme übertragen werden kann, die Prinzipien, die dahinter stehen. Ich werde jetzt mal einige Merkmale herausgreifen, und zwar was in der Permakultur für Systeme wichtig ist. Man möchte letztlich versuchen, steht auch hier oben schon, dauerhafte Systeme aufzubauen, also Systeme, die irgendwie eine gewisse Stabilität haben. Und dafür ist ein ganz wichtiges, hilfreiches Werkzeug eine Polyelementarität. Das heißt auf Deutsch, zu versuchen, dass für eine Funktion in einem System, dass es dafür mehrere Elemente gibt, die diese Funktion erfüllen. Fällt euch dazu spontan ein Beispiel ein oder mehrere Beispiele? Ich würde einfach mal so zwischen euch auch sammeln auf dem Publikum. Also irgendeine Funktion, wir können erstmal davon ausgehen, was wir für ein System erreichen. Da es hier um Ernährungsökologie geht, würde ich mal sagen, Ernährung als ein Thema. Wir möchten also ein System gestalten, das uns die Ernährung sichert. Und jetzt sagen wir einfach mal, damit es relativ einfach ist und nachvollziehbar ist und schon eine Brücke zu dem Garten vielleicht später, ein System, wo wir uns mit Früchten ernähren können. Einfach mal als ein Beispiel für Systemgestaltung. Fangen euch da Elemente dazu ein, was man in so ein System reinbringen könnte, um sich mit Früchten zu versorgen. Das gibt ein bisschen abstrakten Begriff ein bisschen greifbarer.
Man könnte ja viele verschiedene Früchte pflanzen, die in verschiedenen Jahreszeiten reif sind und verschiedene Wuchshöhen und Wurzelhöhen verwenden.
Ja, genau. Also das ist genau dieses Merkmal erfasst. Es geht darum, quasi eben eine Vielfalt zu schaffen. Und allzu oft wird es so angewendet in der Obstwirtschaft beispielsweise, gibt es halt eine Apfelsorte von dem Verein. wenn es jetzt zum Beispiel ein Apfelbauer ist, der hat dann Riesenfelder mit eben einer Apfelsorte, die alle zum gleichen Zeitpunkt reif werden, was sogar gut ist zum Ernten, die gut auf dem Markt verkäuflich sind und die eben verschiedene Eigenschaften haben, die der Bauer haben möchte. Allerdings, das Problem ist, wenn gerade zum Zeitpunkt, wo diese Äpfel in Blüte sind, irgendwie ein Hagel kommt oder irgendwas anderes, was genau diese Apfelsorte angreift, ist halt gleich dieses ganze System der Versorgung mit diesen Äpfeln sehr massiv in Mitleidenschaft gezogen. Während hingegen ein Bauer, wie zum Beispiel der Sepolzer oder auch andere Permakulturbauern, die mehrere Elemente haben für die Fruchtversorgung, also die zum Beispiel verschiedene Apfelsorten haben und wie du gerade schon gesagt hast, Bäume haben, die eben verschiedene Merkmale haben, unter anderem auch verschiedene Blühzeitpunkte und verschiedene Erntezeitpunkte und vielleicht auch noch Beerenobst dazu oder Obst, was an der Hauswand entlang ranken kann, vielleicht sogar eine Produktionshalle, wenn es so ein Obstbauer ist, ja, dann kommt da halt viel mehr Vielfalt rein und dadurch wird das System von diesem Obstbauer auch potenziell stabiler. Ja, weil wenn nämlich eins von diesen Elementen ausfällt, sagen wir jetzt gerade, wenn 3 der 10 Apfelsorten in Blüte sind, dann sind halt nur 3 Sorten kaputt und 7 haben immer noch die Chance, gute Erträge zu liefern.
Ja. Wenn wir dabei bleiben, bleibt es ja nicht dabei, dass ich nicht nur verschiedene Obstsorten anbaue, sondern ich muss dann überlegen, wenn ich es ökologisch machen will, ich will mich spritzen, also brauche ich die Vögel und ich brauche die Bienen zu befruchten, ich brauche Wasserkreislauf. Das ist ja ein Riesensystem, was ich dann dazu brauche.
Genau.
Dass ich auch fördern muss, aber dazu muss ich auch Zusammenhänge erkennen können. Auch bestimmte Früchte, die leicht metroanfällig sind, die kann ich überall hinpflanzen, da muss ich genau wissen, Mikroklima auf meinem Gelände und so weiter. Also das gehört ja auch dazu.
Richtig, also tatsächlich sind es auch Elemente in diesem Apfelanbau- oder Fruchtanbausystem, wären zum Beispiel auch die Bienen, die Bestäuber. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Amerika zum Beispiel, so Nordamerika, da werden jedes Jahr Riesenschwärme von Hallo.
Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Nur rein. Da werden jedes Jahr Riesenschwärme von Bienen eingeflogen aus Australien. Also die werden wirklich mit Flugzeugen hingeflogen, mit der einzigen Funktion, halt dort die Obstplantagen zu befruchten. Das wäre wirtschaftlich überhaupt nicht möglich ohne die Bienen. Aber andererseits gibt es halt in Nordamerika keine vitalen Bienenstämme mehr, die das bewerkstelligen können. Und deshalb müssen die aus Australien hergeholt werden. Und also ein total absurd, ja. Und natürlich, wenn man jetzt an so ein Permakultursystem denken würde, wir werden ja später noch einige andere Merkmale kennenlernen, aber ich glaube, es ist ziemlich naheliegend, dass es total Sinn macht, zu schauen, wenn ich Früchte ernten will und deshalb eben Obstbäume stehen habe, wo bekomme ich auch sinnvollerweise den Befruchter dafür her? Und stelle ich vielleicht Bienen selber auf oder gibt es in der Nähe Bienenkästen, die eh schon da sind, wo ich dann auch Kooperationen eingehen kann? Genau, also gut, dass du noch ergänzt hast.
Es gibt auch noch Zahlen dafür, dass er kommt.
Ja, genau. Genau. Ja. Ein weiterer Aspekt ist auch die Multifunktionalität. Um da mal einfach beim Apfelbaum zu bleiben. Eine Funktion vom Apfelbaum ist, dass er Äpfel liefert. Genau. Also, richtig, das ist eine Funktion vom Apfelbaum. Er liefert Äpfel. Und für den Apfelbaum, den man gerade hat, im Beispiel, sind solche Äpfel, die er verkaufen kann, die er auf den Markt bringen kann, wo er seine wirtschaftliche Rendite rausbekommt. Jetzt allerdings möchte ich die Frage stellen, was für Funktionen könnte denn ein Apfelbaum noch bieten? Potenziell.
Ja, wenn zum Beispiel Schatten oder auch, dass die Erde nicht weggeschwemmt wird. Also durch die Wurzelbäume.
Ja. Also Schattenspender.
Ja. Ja, Lebensraum für viele Tiere. Ich meine, kann ich auch in gewisser Weise fördern, jetzt von, was weiß ich, Vogelhäuschen über Bienenhotels oder ähnliches. Ich kann ja alles drumherum oder da dran basteln, um möglichst viele Nützlinge jetzt in dem Sinne oder Tiere, möglichst hohe Diversität dazu haben.
Ja.
Man kann die Äpfel oder das Grundprodukt weiterverarbeiten, Apfelkuchen, Apfelwein oder so.
Genau, also gleich noch eine Veredelung, ne? Außer mit dem Apfel an sich. Ja. Ja, gibt es noch weitere Einfälle dazu?
Photosynthese.
Also praktisch Produktion von Biomasse, ne?
Das Verlaub.
Also was könnte das genutzt werden? Das hat es dann Funktion zum Beispiel?
Entweder gleich vor Ort als Ruhigschicht oder wenn die neu etwas hergeben, einen Teil davon neben woanders zu ruhig.
Ja. Ja, super. Also es waren jetzt innerhalb von 2 Minuten 5 andere Funktionen, die er genannt hat für den Apfelbaum. Und wenn man dann die Weile drüber nachdenkt, dann fallen sicherlich noch sehr viel mehr ein. Also mir spontan würde gleich noch kommen, dass ein Apfelbaum... Dass ein Apfelbaum, der nicht unbedingt so eine Apfelplantage stehen muss, sondern eben auch in so einem Gemeinschaftsgarten, wie zum Beispiel bei euch, ne? Können ja auch ein Baum sein, wo ein sozialer Treffpunkt stattfindet, weil er auch Schatten wirft, das ist ja schon genannt worden. Da können wir auch, da können Kinder drauf klettern oder auch Erwachsene, die Spaß am Klettern haben. Man könnte eine Schaukel aufhängen für Kinder. Man könnte Wäscheleine vom Apfelbaum zum anderen Apfelbaum spannen. Also solche Funktionen, die quasi so ein Baum auch bieten kann. Und wenn ich so ein Element dafür benutze, eine Schaukel aufzuhängen, brauche ich halt einen extra Schaukelgestell, mir in den Garten stellen. Oder eben, wenn es darum geht, im Sommer irgendwie in so einem Gemeinschaftsgarten zum Beispiel einen Treffpunkt zu haben, wo halt auch, wenn es heiß ist, Leute im Schatten sitzen können, macht es total Sinn, da einen Baum stehen zu haben. Ja, wo dann auch, wo man vielleicht auch vom Regen geschützt ist erstmal, wenn es anfängt zu tröpfeln und man macht gerade so ein Gemeinschaftspicknick. So, also das deutet vielleicht schon mal darauf an, auf was es hinausläuft. Und das können wir jetzt beim Apfelbaum noch weiterführen mit mehreren Beispielen. Kann man aber eben auch sehr viele Systeme anwenden, ne? Das Prinzip. Ja, wenn man das zusammennimmt, dann ist das schon mal, das sind ganz gute Bausteine für die Stabilität von Systemen. Da kann man auch... Ja, kein Problem. Da könnte ich jetzt auch noch ganz viel dazu sagen, aber Wie gesagt, ich wollte erstmal nur so einen Überblick geben. Deshalb geht es mal weiter zum nächsten Aspekt, der Dauerhaftigkeit. Was ganz wichtig ist bei dauerhaften Systemen ist, dass es ein gewisses Pufferungsvermögen gibt. Das heißt, die Möglichkeit, irgendwelche Störfaktoren abzufangen. Und einfach mal ein bisschen ins Bild zu bringen, ich selber bin ja auch ein System, ein biologisches System. Jeder von uns ist eigentlich ein wandelndes biologisches System sozusagen. Wenn ich mich sehr, ja, genau, Ernährungsökologie ist ja so ein bisschen Überbau von dem Vortrag heute. Wenn ich mich die ganze Zeit schlecht ernähre und deshalb gesundheitlich ziemlich marode bin, dann passiert es halt sehr schnell, wenn irgendwelche Störfaktoren kommen, mein Gehirn ist total kalt oder irgendwas anderes, was meine Gesundheit leicht beeinträchtigt. Wenn also durch meine schlechte Ernährung das Immunsystem quasi nicht gut ausgebaut ist, kippt sozusagen mein System, Körper viel schneller um, als wenn ich darauf schaue, dass ich mich möglichst für mich selber passend gut ernähre und mich in einer guten Gesundheit halte. Dann kann ich mit so irgendwelchen Bakterien oder sonstigen Gesundheitsangreifern viel besser umgehen. Und das Gleiche lässt sich auch übertragen auf Gartensysteme oder landwirtschaftliche Systeme. Übrigens auch auf soziale Systeme. Also da werde ich später vielleicht auch mal ein bisschen was dazu sagen zu sozialen Systemen.
Weil da auch deutlich zu merken ist, wie schnell irgendwie so Gruppendynamiken zum Beispiel kippen können. Und auch da macht Sinn, so ein bisschen zu überlegen, wie gestalte ich zum Beispiel Gruppentreffen. Das könnte zum Beispiel so Arbeitskreise interessant sein, ja, wie später noch ein Treffen stattfindet. Dann Regenerationsfähigkeit. Also wenn es mir passiert, dass es mich umhaust, wie gerade im Beispiel genannt, ich werde krank, ist es halt total gut, wenn ich ein Umfeld habe, wo ich schnell regenerieren kann. Und das kann ich mir selber auch ein Stück weit schaffen. Ich selber muss gestehen, ich neige dazu, dass ich mich oft dann nicht gut erhole. Ich bin tatsächlich auch gerade ein bisschen erkältet. Aber wenn man sich dann etwas Raum schafft dafür, sich zum Beispiel tatsächlich etwas ins Bett zu legen oder so leicht bewegt, wenn man krank ist oder nicht entweder voll weiterpowert oder sich irgendwie an eine kalte, nasse Stelle hinlegt, um gesund zu werden, ist es natürlich viel einfacher, wieder gesund zu werden. Und auch dieser Gedanke lässt sich übertragen auf Gärten zum Beispiel. Ja, wenn da irgendwelche Schädlinge einfallen, dann ist es total gut, so ein Umfeld zu schaffen, dass die Schädlinge zum Beispiel durch Nützlinge, die auch da sind, relativ schnell wieder in Schach gehalten werden können oder sich das austarieren kann. Und sowas kann man natürlich auch aktiv einbringen. Ja, man kann dafür sorgen, dass es zu einer höheren Regenerationsfähigkeit kommt. Ja, und dann auch noch ganz wichtig ist so diese langfristige Akzeptanz von Systemen. Weil so sehr ich mich bemühe, irgendwas zu gestalten, wenn alle anderen außenrum das doof finden, also jetzt gehen wir mal wieder von so einem Gemeinschaftsgarten aus, versuchen wir gleich so ein bisschen die Fragen mit einzubauen. Und eine Person ist total begeistert davon, was sie da jetzt gerade angebaut hat im Garten, aber es sind noch fünf andere auch dabei. Und die finden es alle total doof, dass jetzt der Ralf beispielsweise, was müssen wir im Garten machen, wie manchmal ist das Beispiel.
Wir haben so kostenlosen Kompost in Astra geholt und wollen den halt einfräsen.
Ja.
Und die Nachbarin beschwert sich, weil es stinkt.
Ah, gutes Beispiel, jetzt nicht auf die Nachbarn. Genau, gutes Beispiel. Also je nachdem, wie die Nachbarn so drauf sind und wie so das Umfeld ist, kann es echt auch zum Problem werden. Es gibt schon öfters, dass dann manchmal so Nachbarschaftskriege vom Zaun brechen und dass die Nachbarn so fies sind, dann ihre Nacktschläge nur rüber zu schmeißen. Ist zwar doof, weil die dann wieder zurückwandern, aber das
machen wir.
Ja.
Ja. Einen tollen Tipp, man muss nur der Nachbarin empfehlen, Bierpfeile aufzustellen, weil davon 3 Kilometer alle kennen zu diesem Bier.
Stimmt.
Dann nehme ich aus meinem Garten weg.
Ja, das ist ein bisschen übertrieben, genau. Genau, man kann damit auch umgehen, aber das macht schon auch Sinn. Solange es die Leute im Garten alle gut finden, alle sagen, jawohl, wir machen das, dann geht es wahrscheinlich gut. Aber jetzt, wenn du der Einzige wärst, der sagt, ja, ich hole ins Kompost und fräse den ein, und die anderen 5 oder 10, die auch mit beteiligt sind, sagen, ist so ein Scheiß, jetzt stinkt schon die ganze Zeit, weil vielleicht zerbrechen ein bisschen am Anfang oder was auch immer.
dann wird es halt das soziale Klima auch nicht so gut gestaltet. Und dann heißt es im nächsten Jahr vielleicht, also nee, Ralf, tut uns leid, aber wir können jetzt ohne dich weiter oder irgendwie sowas, ja. Also, die Akzeptanz ist wichtig für die Dauerhaftigkeit. Und es geht auch darum, dass ich selber, wenn ich so ein System gestalte, muss ich das auch irgendwie akzeptieren können. Wenn ich jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre zum Beispiel Landwirtschaft betreibe, das war ja deine Frage mit den größeren Zusammenhängen, also und da vielleicht schon mal ein anderer vorweg, ja, es ist auch auf größere landwirtschaftliche Zusammenhänge übertragbar. Und meinetwegen, ich mache jetzt 20 Jahre lang, habe meine Kühe im Stall stehen und melke die jetzt jeden Tag, jeden Früh und jeden Abend und merke aber, ach, das ist so nervig und es kommt so wenig dabei raus und dann kommt ja fast nichts für die Milch. Und ich also habe dann ständig das Gefühl, so, das zählt mich eigentlich nur aus, dann bin ich selber, akzeptiere das eigentlich nicht, was ich mache. Ja, und es ist auf Dauer nicht gesund, da gibt es genügend Beispiele von Bauern, die dann die irgendwann in Mürbe geworden sind, weil sie quasi den Sinn auch nicht mehr gesehen haben, in dem, was sie machen. Also quasi selber nicht mehr akzeptieren konnten, was ihre Tätigkeit gewesen ist. Und deshalb geht es auch darum, bei der Gestaltung von Systemen zu schauen, können da praktisch möglichst viele Beteiligte das auch längerfristig gut finden oder zumindest eben akzeptieren. Ja, dann geht es wirklich bei Permakultur darum, sich auch die natürlichen Gegebenheiten anzupassen. Also nicht einfach drauf loszumachen. Auch da in der Landwirtschaft ist es ja eigentlich üblich so, da geht es darum, möglichst große Erträge rauszuholen. Ne? Und natürlich gibt es dafür auch total geniale Methoden heutzutage, Precision Farming zum Beispiel, wo satellitengestützt irgendwie die Riesenträger über die Felder gejagt werden. Und das ist allerdings so, da wird zwar so ein bisschen geschaut, so satellitengesteuert, was ist da an Bodenstrukturen da und was gibt es da für Messparameter an Inhaltsstoffen im Boden und so weiter, das geht alles. Aber es werden eigentlich nicht die natürlichen Gegebenheiten berücksichtigt, sondern es wird davon ausgegangen, was will ich als Produktionsertrag rausholen. Und zwar möglichst viel, also so viel wie geht quasi von diesem Land. In der Permakultur wird man anders rangehen, man würde quasi schauen, was ist denn da an natürlichen Voraussetzungen und dann nicht erstmal mit den Gedanken hingehen, wie hole ich denn möglichst viel daraus, mit dem, was ich an Technik zur Verfügung habe, sondern wie passe ich denn meine Technik daran an, was da ist und vielleicht auch meinen Ertrag. Und vielleicht stelle ich fest, auch Mais kann ich eigentlich gar nicht gut anbauen und oft wird Mais angebaut in Gegenden, wo eigentlich überhaupt kein guter Boden dafür da ist und das führt echt zu Problemen langfristig. Aber es ist technisch möglich. Man kann Dünger reinstecken, ganz schön viel, ist auch echt lange gemacht worden. Allerdings, wir bekommen heutzutage schon längst ein massives Problem mit Bodenerosion, die im Zusammenhang mit Versalzen von Böden, mit der immer weitergehenden Degradation von Böden, sodass längerfristig zu erwarten ist, dass in einigen Jahrzehnten auch unsere Böden in Deutschland nicht mehr die Erträge abgeben können, wie sie es vorher noch tun. Also es ist einfach längst wissenschaftlich untersucht und das kommt einfach daher, dass man irgendwie die Vorstellung hat, Mais, das bringt Geld, also gerade jetzt, wo Biogas zum Beispiel auch so ein Trend ist und Mais gut verkaufen kann. Wir haben die Technologien an Dünger und Spritzmitteln und dergleichen und eben auch so satellitengestütztes Farming und die großen Maschinen, also machen wir das so bestmöglich. Ja, in der Permakultur wird man halt auf jeden Fall schauen, ey, was ist denn für Boden da, ist es auch ein Boden, der für Mais geeignet ist? Und wenn der Boden nicht passt und die Wasserverhältnisse und die Klimaverhältnisse, dann baue ich keinen Mais an. Ja, auch wenn er vielleicht über 5 oder 10 Jahre oder 20 Jahre gute Erträge kriegen könnte.
Und ja, im Prinzip sagt es das Gleiche nochmal etwas anders formuliert, dass die kulturnahen Maßnahmen wirklich angepasst werden an das, was da ist. Das heißt nicht, dass man sich der Natur unterwirft, denn es geht tatsächlich um Kultivierung, deshalb heißt es auch Permakultur, aber eben um die Wertschätzung dessen, was da ist. Und es ist möglich mit der Natur zu planen und zu gestalten. Und ist auch in der Permakultur erstmal so ein wichtiger Schritt, bevor man loslegt und erstmal quasi
Gemeinschaftsgarten, also da steht oft auch so eine Dynamik in Gruppen. Ich habe das schon häufiger erlebt, dass halt so eine Aufbruchstimmung entsteht, die an, los, lass uns machen und dann wird losgezogen und losgebuddelt und was auch immer. Ist das bei euch auch so oder eher träger? Es gibt nämlich auch andere Dynamiken, wo dann gar nichts
gibt. Wir haben einen, der hat den Plan.
Also okay, es gibt jemanden, der sagt, dann ist lang und dann machen mit. Ja. Ja, das funktioniert nämlich ganz gut, weil dann ist nicht einer da, der plant und designt sozusagen. Also das ist eine Person. Es gibt aber auch Gruppen, die sind dann eher so, da geht es dann so wild durcheinander. Und oft ist es so, dass sich das dann, dass dann oft auch ein bisschen Unsinn gemacht wird, ja, wenn man so euphorisch ist am Anfang und legt einfach mal los und baut ein Hügelbeet. Was man, hat jemand gelesen, der Polster Kammerkultur, ey, genial Hügelbeete bauen. Und alle Leute sind los und bauen Hügelbeete. Und im nächsten Jahr stellt man fest, oh nee, da wir das Hügelbeet nicht gebaut haben, ist eigentlich schade, da hätten wir was anderes viel sinnvoller machen können. Und ja. Irgendwie haben wir die Hügelbeete falsch gebaut, jetzt läuft schlecht das Wasser weg und wir haben auch keine Erträge von diesen Hügelbeeten. Und da kommt ein Frust auf. Ja, also es sind so Dynamiken, die wirklich stattfinden. Und deshalb lohnt es sich total, auch wirklich Zeit in eine Planung reinzustecken. Und es ist eben bei Permakultur wird da auch ein großer Wert drauf gelegt. Dennoch bringt es auch nichts immer nur zu planen und zu designen, sondern damit was stattfindet, muss es natürlich auch in eine Umsetzung kommen. Und das lässt sich auch parallel veranstalten. Also man muss jetzt nicht erstmal, wenn man den Garten bekommt beispielsweise, ein ganzes Jahr warten und ein Jahr lang nur irgendwie planen, sondern man kann schon loslegen, aber vielleicht während der Umsetzung auch immer parallel zu schauen, ja, wie können wir denn diese Umsetzung in so den Gesamtplan einfügen oder wie können wir aus dem, was wir beobachten bei der Umsetzung, wieder Schritte für das nächste Monat ableiten oder für das nächste Jahr. Ja? Und dann auch noch ein Faktor, der oft vergessen wird, der aber auch total wichtig ist, ist die langfristige Pflege und Nutzung. Es ist manchmal sehr schnell passiert, dass man irgendwas anlegt und es macht auch riesen Spaß, irgendwie, also zum Beispiel so Hügelbeete zu bauen. Aber oft ist mit dem, was man geschafft hat, auch verbunden, dass man da sich noch ein paar Jahre drum kümmern muss, wenn man zum Beispiel Tiere anschafft. Also zum Beispiel Landwirtschaft, wenn man erstmal so eine Kuhherde hat mit 100 Kühen, dann ist man da erstmal ganz schön dran gebunden. Ne? Und die sind vielleicht relativ schnell gekauft, wenn man schon einen Stall dazu hat. Und man fängt an mit der Produktion, stellt aber dann fest, nach einigen Jahren, oh je, das funktioniert ökonomisch nicht oder wirklich. Das funktioniert vielleicht ökonomisch, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ja, es soll ja auch nicht so sein, dass man jahrzehntelang irgendwas macht, was einem überhaupt keinen Spaß macht oder was ja aus irgendwelchen Gründen nicht passt, weil schimpft die Frau immer, dass man so stinkt oder was auch immer. Wenn man aus dem Kuhstall kommt, also es sind lauter so Faktoren, die auftreten können und die schon am Anfang bei der Planung mit berücksichtigt sein wollen, dass man hinterher möglicherweise ganz viel Arbeit hat und auch wenn man irgendein System zurückbauen möchte, also wenn man jetzt wieder, wenn man zum Beispiel was gemietet hat und muss das irgendwann wieder zurückgeben möglicherweise, das ist zum Beispiel bei unserem Projektgarten so, ist es schon sehr gut zu überlegen, was baue ich denn da alles um und was stelle ich da alles hin, wenn ich dann vielleicht irgendwann nach 5 Jahren wieder nur sich schnell alles einreißen müsste, weil der Mietvertrag ausläuft oder ja, und damit habe ich da vielleicht einen riesen Aufwand. Und es soll natürlich auch eine Nutzung bringen, denn immer nur irgendwas reinzustecken, macht auf Dauer auch keine Freude. Ja? Das führt dann eher so zu Burnout-Syndromen, gerade wenn es so größere Systeme sind. Es macht schon auch Sinn zu schauen, wie kann ich denn auf die Dauer irgendwas rausholen, was mir auch was bringt. Also es muss nicht alles nur für die bessere Welt sein sozusagen, es darf auch einen Nutzen oder soll auch einen Nutzen für mich haben, für denjenigen, der aktiv ist. Ja, dennoch der Nutzen für die Welt, der ist da eigentlich schon verankert in der Permakultur mit diesen ethischen Maximen, die ich auf Englisch hingeschrieben habe, weil die da schöner klingen, finde ich. Earth Care, People Care, Fair Share. Und auf Deutsch heißt es einfach Sorge für die Erde, Sorge für die Menschen. Teile gerecht. Also sind eigentlich so Appelle, auf denen diese Permakultursysteme basieren sollen. Und das heißt wiederum, eigentlich jedes Permakultursystem soll sich um die Erde kümmern und soll sich um die Menschen kümmern und soll eben gerechtes Teilen ermöglichen. Und das finde ich ist immer wieder wertvoll zu überprüfen. Das ist nämlich auch ein Unterschied zu dem, was so als Nachhaltigkeit durch die, ja, ich sage jetzt mal, durch die Medienlandschaft auch mittlerweile sehr weit verbreitet schwirrt. Nachhaltigkeit ist auch ein sehr geflügeltes Wort geworden, ne, und wird auch von großen Konzernen sehr gern verwendet, um das Image aufzupolieren. Und von den Politikern wird es immer angekündigt, dass wir nachhaltige Politik machen würden und so weiter. Allerdings bei Nachhaltigkeit geht es eigentlich erstmal darum, die Ressourcen zu bewahren, die in einem bestimmten Zeitraum wieder regeneriert werden können. Das ist so eigentlich die Definition von Nachhaltigkeit. Und es ist schön und gut und total wichtig, aber das heißt noch nicht, dass es irgendwie sich um die Erde wirklich kümmert oder um die Menschen kümmert, die damit verbunden sind. Oder dass es gerechtes Teilen unbedingt damit verbunden ist. Das war zumindest auch mein Eindruck, als ich eben Umweltingenieur geworden bin. Es ging eigentlich darum, diese Systeme, Wasserkreislauf irgendwie für uns Menschen nutzbar zu halten. Ja? Und deshalb haben wir halt die Gewässer saniert oder wenn die Böden verseucht waren. Klar, ein verseuchter Boden ist ein Problem für uns als Menschen, also reparieren wir wieder. Aber es war jetzt quasi nicht, weil der Boden für sich schon einen Wert hat und einfach der Boden ein Recht hat, sozusagen gesund gehalten zu werden. Ja. Und da ging es auch nicht ums direkte Teilen, es ging ums Wirtschaftliche, also dass man solche Sanierungsprojekte wirtschaftlich durchführen kann.
Ja, das sind, finde ich, ganz wichtige Aspekte, die.
Ja? Fair Share. Mit wem teilen?
Eigentlich kann man sagen, dass man das global sehen kann. Also letztlich auch für eine globale Gerechtigkeit ist tatsächlich so eine Forderung von Permakultur beizutragen zu so einer, ja, zu einem globalen gerechten Teilen. Man kann es aber auch beziehen auf den direkten persönlichen Kontext. Also es fängt schon an in so einem Gemeinschaftsgarten, ne? Wenn man da zu zehnt ist, ist zum Beispiel die Frage, wie teilt man sich die Arbeit auf und wie teilt man sich die Ernte auf? Und das ist nicht immer so, dass es schon von sich aus quasi gut läuft und irgendwie alle zufrieden sind mit dem, was sie arbeiten und alle zufrieden mit dem sind, was sie arbeiten. Das gleiche auch bei größeren Produktionssystemen, also landwirtschaftlichen Systemen zum Beispiel. Da ist es ja das Problem gesellschaftlich, dass es so ist, dass eigentlich die Bauern viel zu wenig bekommen für ihre Arbeitsleistung. Also gesellschaftlich ist es eigentlich kein direktes Teilen. Ja, wenn es darum geht, von den Verbrauchern, sind wir eigentlich alle, wir sind alle KonsumentInnen, dass wir sozusagen das, was an Kapital zur Verfügung steht, gerecht mit den ProduzentInnen teilen würden. Und es wäre sozusagen so eine Forderung von Permakultur zu schauen, dass wir da weiterkommen. Da habe ich jetzt auch ein Beispiel dafür übrigens in Freiburg. Ich wohne in Freiburg momentan. Da gibt es eine Gartenkorb, heißt die. Das finde ich auch ein ganz schönes Beispiel für so gerechtes Teilen. Da sind gerade so etwas mehr als 200 Menschen dran beteiligt. Und da ist es so, dass es als eine Korb 7 Hektar Gemüse bewirtschaftet werden und die Ernte von diesem Gemüse wird auf die 200 beteiligten Personen aufgeteilt. Da kriegt erstmal jede Partei quasi die gleiche Portion, egal was gerade zu ernten ist. Und manchmal ist es halt viel, manchmal total wenig, je nachdem wie gerade das Wetter ist und was vielleicht noch für Schädlinge da gewesen sind oder was auch immer. Und die Produktion wird im Vornherein bezahlt von den ganzen Mitgliedern des Systems. Also die ProduzentInnen, die hauptsächlich die Arbeit machen, bekommen vorher schon ihr Geld sozusagen, haben damit die Sicherheit, dass sie die ganze Saison lang wirtschaften können, dass sie selber auch ihren Lohn dafür bekommen. Und die Mitglieder, die da einbezahlen, ihre Beiträge, die haben die Garantie, dass sie was es auch immer gibt als Ernte, dass es gerecht verteilt wird. Genau, und da sind dann auch andere Dinge mit drinnen, wie zum Beispiel, dass die Ernte immer mit Fahrrädern ausgeliefert wird. Also wäre das so wie Earthcare, man könnte auch mit Autos fahren, wäre wahrscheinlich wirtschaftlicher. Aber aus ökologischen Gründen wird eben die Ernte mit so Lastenfahrrädern ausgefahren. Und dann geht es auch noch darum, bei dem People Care, dass die Leute wieder hinkommen. Da geht es auch darum, dass die Mitglieder selber sich beteiligen können und auch sollen. Also es ist total gewünscht, dass die Mitglieder selber aufs Feld gehen und damit jäten und ernten und so weiter. Und dass für die aber auch gute Bedingungen herrschen. Also dass es dann quasi auch Spaß macht, da mitzumachen.
Gewerkschaft gründen.
Die braucht es eigentlich dann gar nicht. Wenn es gut funktioniert, braucht es keine Gewerkschaft. Also das ist ja gerade das Geniale, weil das System so gestaltet ist, dass es so einen Ausgleich von Interessen innerhalb von einem System geben kann, braucht es ja nicht noch die Gewerkschaft als ein Extrasystem. Könnte aber vielleicht auch sinnvoll sein in anderen Zusammenhängen. Genau.
Ich hab jetzt in deinem Bezug auf dieses Fair Share, habe ich gehört, unter den Menschen. Es gibt ja nichts mit den Menschen auf der Erde.
Genau, man kann es natürlich auch noch ausweiten, dieses gerechte Teilen auf die westliche Lebewelt, die auch da ist, also dass man sagt, und das ist auch ein wichtiger Gedanke, das wird es nochmal ergänzt, dass nicht nur wir Menschen irgendwie so einen Garten oder ein Landwirtschaftsfeld nutzen, sondern dass da ja auch Tiere, Pflanzen und verschiedene andere Lebewesen dran beteiligt sind. Und dass auch eigentlich auch die ihren Lebensraum, ja, verdient ist ein blödes Wort, aber auch ein Recht auf den Lebensraum haben. Und dann auch total legitim ist, wie beim Beispiel Apfelbaum, dass dann eben auch die Wespen von den Äpfeln naschen können. Oder dass auch mal Schnecken was holen können von dem, was an Ernte da ist. Genau, also dass es auch gar nicht darum geht, quasi alles für den Menschen rauszuholen. Oder dass sich der Boden regenerieren kann, dass der Boden Nährstoffe bekommt. Und so weiter. Also diese Ethik ist eigentlich die Motivation, Permakultur zu machen. Und deshalb geht es auch darum, diese ethischen Leitbilder, die eigentlich noch recht allgemein formuliert sind und die man eben sehr vielfältig füllen kann, aber es geht wirklich darum, diese Leitbilder auch umzusetzen. Und die nicht nur irgendwie da stehen, sondern als Programm, sondern irgendwie bei jedem Schritt der Systemgestaltung zu schauen, passt das dazu? Kann ich da was tun für die Erde, für die Menschen, das gerechte Teilen? Und ja, damit kommen wir dann eigentlich wie von selbst zu so einem fürsorglichen Umgang mit der, jetzt habe ich halt immer Mitwelt geschrieben, statt Umwelt. Das, was eben auch noch so da ist in der Welt. Naja, und was allerdings auch wichtig ist bei dem Ganzen, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, man möchte auch einen Ertrag draus haben und es macht Sinn, das ja einen Nutzen zu haben, ist schon, dass es eine gewisse Ökonomie dabei gibt, also dass es effizient ist. Und ganz besonders lohnt es sich da auf den Energieinput zu schauen, also was stecke ich rein, das ist durchaus auch meine eigene Arbeitskraft, das ist Energie, aber stecke ich auch an Geld rein, was stecke ich rein an Strom, an Wasser, an Wärme und dann mal zu schauen, wie verhält sich das dann im Vergleich zu dem, was ich rausholen kann an andere. Also wenn ich ständig mehr Energie reinstecke, als ich rausholen kann, ist es auf die Dauer wahrscheinlich kein sinnvolles System. Und außerdem wird versucht, das Müllaufkommen möglichst stark zu reduzieren. Ich habe extra Müll hingeschrieben und nicht Abfall, denn Abfall hat für mich nochmal eine andere Bedeutung. Und zwar, Abfall ist ja erstmal das, was abfällt. Jetzt haben wir vorhin schon, jemand hat gesagt, das Laub, was der Laub vom Apfelbaum, ist ja auch was, was abfällt vom Baum. Und dieser Abfall muss nicht unbedingt was sein, was man entsorgen muss, weil Sorgen macht, sondern es kann auch eine Ressource sein. Genau. Also statt das zu entsorgen, kann man es vielleicht nutzen, um sich zu versorgen oder um für zu sorgen. Und zwar bei dem Laub, das hast du vorhin auch schon gesagt, das könnte als Mulch verwendet werden. Oder man könnte da einen Igelhaufen daraus anhäufen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Vorgehen, als wenn man, hatte ich erst heute wieder mal gesehen mit so einem Laubbläser, ich kenne ja diese Benzin, diese Dinger, die dann Mods Lärm machen und wo dann Laub geblasen wird. Genau, und da würde man halt sagen, ja, so ein Schwachsinn, ey, das Laub ist ein Abfall, aber es ist kein Müll, der irgendwie auf einem Deponie muss, sondern da kann eigentlich schon das als sinnvoll als Mulch aufbringen, kann es halt wieder den Boden nähern, auf dem wieder unsere Ernte heranwächst. Also da kommt dann so ein Kreislaufdenken rein. Ne?
Und deshalb lohnt es sich einfach immer mal zu schauen, wenn man denkt, ach, das würde ich jetzt wegschmeißen. Vielleicht nochmal kurz innezuhalten und zu überlegen, vielleicht kann ich es nochmal verwenden irgendwie. Gibt es da vielleicht eine sinnvolle Position? Was jetzt nicht heißt, es soll Sammelwut und irgendwie alles, was irgendwie weggeschmissen wird, zu sammeln, weil es irgendwann mal gebraucht wird. Aber halt einfach mal nochmal drauf zu schauen, ja, was könnte das vielleicht noch für Nutzen haben? Da gibt es, habe ich jetzt leider keine Hefte dabei, da gibt es zwar ganz tolle Beispiele, da gibt es so eine ganze Reihe von Heften, Einfälle statt Abfälle heißt das, von Christian Kutz, das kann man mal aufschreiben, die sind echt gut, sind auch sehr günstig, wenn man sich die kaufen will, kostet nur so 3 oder 4 Euro ein Heftchen. Und es sind viele so...
Wie heißt der Autor nochmal?
Der Autor heißt Christian Kutz, also wie die Kuh und dann TZ, Christian Kutz, Einfälle statt Abfälle. Und dann geht es halt darum, wie man zum Beispiel Stromgeneratoren baut oder Lastenfahrräder oder Häuschen oder Windgeneratoren mit relativ einfachen Mitteln und eben aus Abfällen vor allem. Und übrigens kann man es auch weiterführen, in der Architektur wird es bei uns nicht angewendet oder ganz wenig nur, aber es ist wirklich möglich, auch in Neubauten Abfälle reinzubauen. Und zwar ganz sinnvoll, dass einerseits das Hausbauen günstiger macht und andererseits eben auch Müll vermeidet. Da können wir später gerne nochmal darauf eingehen, wenn es jemand interessiert. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Earthships. Das kommt aus Amerika, der Begriff. Earthships, die Erdschiffe, die sehr viel Müll verwenden, um Wände zu bauen. Oder Beispiele wie aus dem Ökodorf Siebenlinden, wo ein Haus gebaut worden ist, unter anderem auch zum Beispiel Dachziegel von einer Abrissscheune verwendet worden sind. Also wurden halt keine neuen Ziegel gekauft, sondern die immer noch intakten Ziegel von einem abgerissenen Haus verwendet. Und
das macht Sinn, finde ich. Ganz besonders.
Kann man verwenden, um schmale Gartenwege anzulegen. Also wenn es Biberschwänze sind, wenn die flach sind.
Ja, genau, zum Beispiel, ja. Und man könnte da irgendwelche Beetumzäunungen bauen im Garten aus Dachziegeln. Man könnte da einen Ofen bauen draußen, der so entsprechenderweise aufschickt oder als Teilmaterial für den Ofen verwenden. Ja, also gibt es verschiedene Beispiele, wie, alles, da würden mir jetzt gleich noch viel mehr Beispiele einfallen. Ich will nur nicht zu sehr auf eine Sache eingehen, damit es nicht so aufschweifen wird.
Aber das ist durchaus wertvoll, sich da auch mal da die Fantasie spielen zu lassen.
Ja. Ich habe noch mal eine Frage, was heißt eine Frage, aber die Minimierung des Energieinputs, das ist ja immer so der große Wunsch, auch der große Wunsch der jeder landwirtschaftlichen Kultur. Auf der einen Seite wollen wir was für die Erde, den Boden tun, biologisch wirtschaften. Biologisch wirtschaften heißt eben, was weiß ich, jetzt beispielsweise keine Herbizide, Chemikalien, sondern dafür biologische Spritzmittel zu nehmen. Dafür muss ich aber doppelt so oft rüberfahren, weil die ja nicht so lange Wirkungsdauer haben und damit gehe ich ja irgendwie, das ist ja immer dieses CO2-Output, Bio, ist das letztendlich alles so Bio, CO2-Bilanz und so weiter und so fort. Deswegen hatte ich eben noch diesen, nach der Landwirtschaft gefragt, ob da die Permakultur vielleicht noch irgendeinen anderen Ansatz, Grundsatz oder was verfolgt, dass ich das im Kleinen machen kann, so für mich als Selbstversorger, dass das so funktioniert, aber auf so großen Flächen. Ja, das widerspricht sich immer und das ist ja so dieser Kasus Knacktus, worum es immer geht, das eigentliche Problem, wo das eine gegen das andere leider noch agiert vielleicht.
Ja. Erinnert sich das? Das ist eine total gute Frage, weil tatsächlich das einen hohen Energieaufwand bedeutet, mit den Traktoren über die Felder zu fahren. Allerdings ist es auch immer, was immer Sinn macht, ist auch zu schauen, quasi eine Analyse zu machen, was ist denn da zum Beispiel ein Energieinput. Und da wird man natürlich feststellen, wenn man einen Vergleich hat, so ein System, wie du gerade geschildert hast, mit einem System, wo halt gespritzt wird und Kunstdünger aufgetragen wird, dass da natürlich eigentlich auch total viel Energie schon drinsteckt in dem Kunstdünger und den Spritzmitteln. Ja. Was natürlich auch berücksichtigt wird, wenn es wissenschaftliche Untersuchungen sind. Das heißt, es gibt schon mal sozusagen Energieunterschied in den Methoden, die man anwendet. Und man kommt vielleicht drauf, insgesamt wäre es tatsächlich energieeffizienter, ich würde spritzen im Vergleich zum Hackfruchtanbau. Allerdings ist es auch eine Abwägungsfrage.
was ist mein wichtigster Wert sozusagen? Und da würde ich jetzt davon ausgehen, dass der wichtigste Wert in der Frage erstmal der ist, eben biologischen Anbau zu betreiben und dann zu schauen, wie kann ich innerhalb dem biologischen Anbau, also eben ohne Spritzmittel und Dünger, was aber bedeutet, ich muss mehr Energie fürs Hacken aufwenden, wie kann ich jetzt da möglichst die Energie minimieren? Und dann gibt es durchaus Möglichkeiten in der Bodenbearbeitung, also gibt es auch tatsächlich viele Versuche mittlerweile, das nennt sich dann Minimalbodenbearbeitung, wo dann auch nicht mehr unbedingt so viel gehackt wird, sondern wo mit dem Grubber versucht wird, ähnliche Effekte zu erzielen oder wo es auch mit Weissamen zum Beispiel operiert wird. Um jetzt gerade zu erinnern, da gab es mal einen ganz guten Versuch bei uns in Christoph, wo ich studiert habe. Das war mit Leinbutter und irgendeinem Getreide, die. Ich bringe das Beispiel der
Zeit. Leinbutter und Erbsen.
Und Erbsen, ja, stimmt. Also man quasi versucht, Mischkulturen auch in die landwirtschaftlichen Felder reinzubringen und damit auch den Ertrag zu erhöhen. Und damit haben wir vielleicht dann immer noch den Arbeitsaufwand, den man auch mit einer Kultur hätte, hat aber insgesamt im Vergleich zu dem, was man Energie-Output hat, einen relativ geringen Energie-Input. Also dann, wenn man dieses System eben da anschaut. Oder ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel noch, wie gestalte ich meine Arbeitswege? Also wann fahre ich mit welchen Maschinen aufs Feld? Und dann hängt es davon ab, wie die Felder auch liegen. Aber wenn es eh schon erfolgt durch die Flurbereinigung, dass die Felder zusammengeführt worden sind, kann ich als Bauer immer noch schauen, wo baue ich welche Kulturen an und wenn ich Kulturen habe, die viel Bearbeitung brauchen, macht es halt total Sinn, die möglichst nah an meinem Hof zu haben. Und dann nicht irgendwie jedes Mal 10 Kilometer fahren zu müssen aufs Feld, sondern eben das direkt in 1 Kilometer Entfernung zu haben. Und kurzen Wege war es also noch und ist gerade noch was eingefallen. Dann geht es vor allem auch, genau, dann ist auch die Frage, wie viel kann ich an dauerhaften Kulturen etablieren in meinem System, wo ich vielleicht am Anfang noch relativ viel machen muss, aber dann eben über die Jahre hinweg immer weniger an Bodenbearbeitung brauche. Da gibt es jetzt in der Landwirtschaft, es ist ein bisschen heikel, weil es wenige so dauerhafte Pflanzen gibt in Deutschland, also die quasi als die in Deutschland so wachsen, dass sie sich irgendwie selber aussäen würden, wo man dann einen ökonomisch wertvollen Ertrag kriegen können. Also gibt es nicht Bärensträucher und Obstbäume, die man auch dazwischen pflanzen kann, zwischen Getreide und dann sogenannte Agroforestry betreiben kann. Also so eine, wie heißt es auf Deutsch, die Agrarforstwirtschaft. Agroforstwirtschaft, genau, danke. Die Agroforstwirtschaft. Ich habe oft die englischen Begriffe parat als die deutschen, leider Agroforstwirtschaft. Was sich auch schon bewährt hat in den bisherigen Versuchen, wo es dann sich eben dauerhafte Kulturen gibt, nämlich die Obstbäume oder Bärensträucher, zwischen denen, was immer noch jährlich bearbeitet werden muss. Insgesamt spart man sich natürlich Arbeit, wenn man da den gleichen Gesamtertrag rausholen möchte, weil man nur noch einen Teil davon jedes Jahr bearbeiten muss. Genau. Und dann gibt es noch so Dinge wie Gründungspflanzen, die man einbringen kann, damit sich der Boden langfristig verbessert und andere Methoden, um den Humus aufzubauen. Und das ist übrigens ein total wichtiger Aspekt, wenn ich das ist auch ein tolles Buch dazu, Humusaufbau heißt es. Wenn ich es schaffe, meinen Boden so zu bearbeiten, also auch zu überprüfen, was verwende ich denn als andere Bodenbearbeitungsmethoden, kann ich vielleicht das, was ich schon lange mache, das Hacken durch irgendeine andere Methode ersetzen, die in meinem Boden besser für den Humusaufbau dient. Das muss mich erst eine Weile beschäftigen. Wenn ich aber es geschafft habe, über die Jahre den Humus aufzubauen, wird von sich aus die Bodenqualität besser und sparen vielleicht später dann Bearbeitungsschritte, weil der Unkrautdruck gar nicht mehr so groß ist. Oder die Pflanzen so dem Unkraut davon wachsen sozusagen. Also sind alles so Dinge, die einzeln für sich genommen noch nicht wirklich eine befriedigende Antwort darstellen, aber wenn man es zusammenbaut, wiederum zu so einem System, kann man halt schon sozusagen dahin kommen, das immer mehr zu minimieren. Und vielleicht auch nur für kleine Schritte, aber eben, ja, Schritt für Schritt. Ist das ausreichend?
Ja, alles super.
Okay.
Ja. Jetzt auch nochmal zur Minimierung von dem Energieinput. Ist es dann nicht eigentlich effizienter in größeren Systemen zu denken oder zu wirtschaften, als wenn jetzt jeder für sich selbst was macht, so selbstversorgermäßig, weil letztendlich geht man dann vielleicht weniger schon damit um, weil man nur wenige Pflanzen hat, auf die man sich konzentriert, und dann will man natürlich, dass die gut wachsen, und investiert dann da mehr, als wenn das jetzt ein Landwirt macht, der eine größere Fläche hat und da versucht dann möglichst sparsam alles anzuwenden. Mhm. Also ist ja auch immer so, dass in irgendwelchen Ziergärten eigentlich viel zu viel Dinge verwendet wird.
Ja, das ist tatsächlich so, und deshalb bin ich auch ganz großer Befürworter von solchen Beispielen wie dieser Gartenkorb, was ich vorhin schon geschildert habe, wo tatsächlich auch Profis am Werk sind, also die das hauptamtlich sozusagen machen, das sind ausgebildete Gärtner und Landwirte. Und die können wiederum aber auch den Mitgliedern von dieser Gartenkorb Tipps geben, was dann wiederum die Mitglieder in den eigenen Garten anwenden können. Also stellt auch gleichzeitig ein Lernfeld dar. Dieses Produktionsfeld ist zugleich soziales Bildungsfeld und Lernfeld. Und ich glaube, es wäre total gut, sich eben gemeinschaftlich auch weiterzubilden. Und dann auch, wir leben jetzt zum Beispiel zu einer kleinen Hausgemeinschaft zusammen mit 12 Personen. Und es sind eigentlich nur 3, die wirklich sehr aktiv im Garten sind. Aber auch da merke ich schon, da bekomme ich auch immer wieder so ganz wertvolle Impulse von meinem einen Mitbewohner, der halt ja einfach auch einige Erfahrungen hat im Garten, oder von BesucherInnen, die kommen und irgendwie Tipps mitbringen. Und die kommen aber auch nur, wenn wir den Garten dafür öffnen und damit so ein gemeinschaftliches Feld quasi auch schafft. Und deshalb finde ich das total sinnvoll, was du gerade angesprochen hast, eigentlich generell ja, gemeinschaftliche Zusammenhänge zu schaffen. Und zwar nicht nur im Garten, sondern das gilt, finde ich, auch so für Fragen von ökonomischer Versorgung. Das würde im Extremfall bedeuten, eine gemeinsame Ökonomie zum Beispiel. Und da gibt es wirklich funktionierende Beispiele. In Deutschland zum Beispiel ist sehr bekannt, ist die Kommune Niederkaufungen, wo das sehr gut funktioniert, dass ja wirklich die Menschen dort quasi ihre sämtlichen finanziellen Ressourcen, oder eigentlich alle ihre Ressourcen teilen und quasi alles in, ja, ganz einfach ausgedrückt in einen Topf schmeißen, alle nehmen sich da auch wieder was draus. Und dadurch sinkt halt der Druck für die einzelnen Personen, für sich selber sorgen zu müssen. Und es gibt aber auch die gegenseitige Befruchtung, also dass es eben genau, ja, dass nicht jeder quasi im eigenen Saft schmort und vielleicht auch Fehler immer wieder für sich selber macht die ganze Zeit, sondern dass es da eben auch gemeinschaftliche Betriebe gibt, wo die verschiedenen Fachleute sich untereinander wieder um Tipps geben können und aushelfen können.
Ja, bei der Minimierung des Energieaufwands lässt sich ja auch vom Konsum her das Thema angehen. Also wenn man schaut, was hier die letzten 500 oder 1000 Jahre gegessen wurde, sieht man, dass das sich vielfach gewandelt hat und auch Moden unterliegt. Und also warum soll sich das nicht in Zukunft auch wieder ändern können? Und dann könnte man ja, ja, Produkte der langfristigen, der dauerhaften Kulturen mehr bewerben,
ja,
dass
ja
die dann auch einen Absatz finden und damit auch wieder so eine Ökonomie gewährleisten.
Ja, also ganz richtig. Das ist ja tatsächlich so, dass wir uns eigentlich auf, auch in der Ernährung auf irgendwelche Muster eingeschossen haben, Gewohnheiten, und dann halt die Landwirtschaft dementsprechend produzieren muss, wenn sie verkaufen will. Aber Gewohnheiten lassen sich ändern. Das dauert leider oft sehr lange, bis sich Gewohnheiten ändern, aber es macht, finde ich, total Sinn, eigentlich jetzt anzufangen, wenn man erkannt hat, es würde gut sein, wir würden mehr Produkte essen von dauerhaften Pflanzen, einfach so weit wie möglich schon diese Gewohnheiten dahin zu verändern. Also vielleicht zu schauen, wo kann ich statt Getreide, was ich jedes Jahr neu aussäen muss, den Kohlenhydrat- und Proteinhaushalt auch mit anderen Produkten decken. Und das passiert natürlich wenn man es gewohnt ist, einfach immer, ja, immer Nudeln zu essen, sage ich jetzt mal, einfach als ein Beispiel, und sich nicht diesen Bewusstseinsschritt zurechtlegt, ich esse jetzt auch mal etwas, was ich mit weniger Energieinput produzieren kann, und dann so Schritt für Schritt ausprobiert und es dann sozusagen zur Gewohnheit macht und vielleicht seine MitbewohnerInnen oder die Nachbarn oder die MitstudentInnen damit reinnimmt. Wenn man diese Schritte nicht geht, wird es aber bei der Gewohnheit bleiben. Wenn man die Schritte macht, besteht eine Chance, die Gewohnheit zu ändern und dann eben längerfristig dahin zu kommen. Auch mit dem Experimentieren, weil wir sind einfach gar nicht gewohnt, überhaupt so zu denken, dass es im Garten oder Bau oder in Landwirtschaft eine Ausrichtung auf dauerhafte Pflanzen zu haben, ne? Sondern es ist so eine Gewohnheit da, dass ja natürlich das, was schon lange angebaut wird, auch weiter angebaut wird. Aber auch quasi den Horizont dafür zu öffnen, mal zu experimentieren damit, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten? Allein das ist schon ein wichtiger Schritt, finde ich. Genau, und damit würde ich sehr unterstützen, das, was du gerade gesagt hast. Ja, ist auf jeden Fall möglich.
Ja, ich finde es alles sehr positiv, was Sie sagen, und ich finde es auch eine gute Einstellung, nachhaltig, umweltbewusst wirtschaften zu wollen, einfach auch diese bewusste Haltung mal zu haben, zu sagen, okay, was verbrauche ich eigentlich oder was baue ich hier eigentlich an und nicht immer nur auf das Finanzielle zu gucken. Allerdings klingt es für mich auch so ein bisschen idealisiert. Also, wie realistisch ist es denn? Ich meine, also jetzt, wenn man das mal einfach ausdrückt, da müsste ja die ganze Welt bei mitmachen oder das ganze Land, weil wenn ich als einziger Permakultur betreibe, so wie ich das jetzt hier verstanden habe, dann bin ich Selbstversorger, ja, aber dann ich bin nicht mehr konkurrenzfähig vielleicht mit den anderen und vor allem, wie gesagt, bin ich Selbstversorger, ich versorge nur mich, das heißt, Deutschland oder die Bevölkerung oder auch auf der ganzen Welt muss ja versorgt werden mit Nahrungsmitteln und weiß ich jetzt, die Blogs in Berlin, die können nicht aus ihrem eigenen Garten die Nahrungsmittel gewinnen, die haben nicht mal einen Garten, so, also um es jetzt mal überzogen darzulegen. Und ich weiß nicht, wie realistisch ist das, also das wirklich auf Dauer so anzuwenden oder in welchem Maß quasi, das kann ich im Moment noch nicht so nachvollziehen.
Ich behaupte, es ist ja 100% realistisch, allerdings eine sehr große Aufgabe, dahin zu kommen. Die Behauptung stützt sich auch auf so Untersuchungen wie zum Beispiel diese hier. Das ist so eine Untersuchung vom Einzelbetrieb, das ist so von dem Sepolzer, von dem schon mal die Rede war. Da gab es dann eine Diplomarbeit dazu und da wurde tatsächlich auch die ökologische und ökonomische Produktivität untersucht und herausgefunden, der Betrieb ist hochökonomisch sozusagen. Allerdings funktioniert der Betrieb deshalb so gut, weil er sehr viele Nischen nutzt, dieser Sepolzer. Der hat auch eine große Vielfalt, was ich vorhin gesagt hatte, ne, mit der Polyelementarität und so weiter. Und macht es in der so geschickten Weise, dass er da wirklich auch ökonomisch total gut dasteht. Also viel besser als die meisten anderen Bauern. Allerdings, wenn man da hinten dazu gerade geschildert hast, also letztlich daran denkt, dass es im Optimalfall seit 100% permakulturelle Versorgung geben könnte, würden ja praktisch solche Nischen auch verschwinden, weil es dann selbstverständlich wäre, dass es, ja, dass es tatsächlich quasi das alles permakulturell angebaut wird. Und was damit unbedingt einhergehen muss, glaube ich, ist eigentlich ein Systemwandel, also wirklich so ein Umstrukturierung von der jetzigen noch funktionierenden kapitalistischen Marktwirtschaft, wo ein extremer Wachstumszwang da ist, also die Wirtschaft muss wachsen, es liegt an dem Geldsystem, das unterlegt ist, und solange dieses Geldsystem da ist, gibt es halt diesen ökonomischen Zwang. Es gibt natürlich auch den Versorgungszwang, dass Essen produziert werden muss, aber das ist längst erwiesen, dass momentan es noch funktioniert, dass wir auch mit der biologischen Landwirtschaft ohne weiteres eigentlich die ganze Weltbevölkerung versorgen könnten. Und momentan ist es halt ein massives Verteilungsproblem und das Problem, dass ganz wichtige Produktionsfaktoren immer mehr verloren gehen. Also zum Beispiel die Böden, dass die in einer katastrophalen, rasanten Geschwindigkeit weltweit verloren gehen und damit natürlich schon die Frage berechtigt ist, wie kann das, was in Ressourcen noch bleibt, quasi immer intensiver genutzt werden. Aber wenn es die Vorgabe ist, also wenn quasi, weil es nicht genügend andere Flächen gibt, intensiv produziert werden muss, kann immer noch geschaut werden, in welcher Weise produziert intensiv. Und auch dann kann man sich quasi permakulturell überlegen, okay, wenn ich schon unter dem Zwang stehe, so und so viel Kilo Kartoffeln rauszuholen aus dem Land, um dann die Stadt Berlin versorgen zu können, kann ich immer noch schauen, welche Methoden wende ich an, um diesen Ertrag zu erwirtschaften. Und da würde ich dann einfach versuchen, sozusagen mit den besten Methoden, die mit der biologischen Landwirtschaft möglich sind, tatsächlich einen hohen Ertrag vom Feld runterzuholen. Und vielleicht müssen dann andere Ideale etwas zurückstehen. Vielleicht kann ich dann nicht so sehr für den Artenschutz beitragen nach Kartoffelfeldern und habe halt irgendwie nicht irgendwelche Hügel für Eidechsen oder sowas rumliegen, die sich da sonnen können oder irgendwelche ja, extra permakulturellen Schnickschnack sozusagen. Permakultur heißt nicht, dass es nicht produktiv sein kann. Also kann wirklich schauen, wie kann ich jetzt so einen Kartoffelacker hochproduktiv machen sozusagen. Und ich kann ja auch düngen. Dann würde ich halt keinen Kunstdünger nehmen, sondern würde ich schauen mit einer guten Kompostwirtschaft, mit Gründungspflanzen und mit Mulchwirtschaft dann möglichst viel Nährstoff in den Boden reinzuholen, um die Kartoffeln gut wachsen zu lassen. Und dann ist eigentlich die Frage, wenn es sozusagen so ein Systemwandel bräuchte, und das ist weiter so meine Diagnose, dass es quasi im bestehenden Wirtschaftssystem eigentlich nicht funktionieren würde, eine hundertprozentige Permakulturversorgung aufzubauen, weil einfach der wirtschaftliche Druck und Zwang viel zu groß ist. Da allerdings möchte ich ganz stark dazu ermutigen, selber Schritte zu machen zu so einem Wandel, den man möchte. Das hat ja Gandhi auch mal so schön gesagt, seine selbst die Veränderung, die du sehen möchtest in der Welt. Und was mich sehr ermutigt, ist, dass es da jetzt mittlerweile wirklich viele Initiativen gibt. Also anders als noch vor 10 Jahren, als ich irgendwie mal damit angefangen habe, oder vor 12 Jahren über so einen Wandel nachzudenken und eigentlich immer der Spinner war, ist es jetzt so, dass es in einem wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung mit der neuesten Ausgabe des Gutachtens wird jetzt die große Transformation gefordert. Und da steht drin in diesem wissenschaftlichen Bericht, dass so Pioniere des Wandels zu fördern seien. Also eigentlich sind da so Projekte wie hier zu fördern, wenn es die Politiker ernst nehmen, was ihnen empfohlen wird, dann hat es jetzt mittlerweile ein großes politisches Gewicht. Also es besteht eine gewisse Chance quasi von da oben auch an ja, Fördermittel ranzukommen, die man die Initiativen brauchen, die was in Bewegung bringen wollen. Und ein Beispiel für so Initiativen, was in Bewegung bringen, das sind die sogenannten Transition Town Initiativen. Da gibt es auch ein Buch, das Energiewende-Handbuch von Rob Hopkins. Der hat damals 2006 in England angefangen, so Initiativen zu starten, wo es eigentlich darum geht, möglichst viele Menschen aus einer Stadt oder es geht auch in Dörfern und es geht auch in Regionen dazu zu bringen, mit so recht einfachen Mittel mitzumachen, die Gesellschaft umzugestalten, in dem eigenen Wirkungsbereich. Und das fängt schon an. In der Stadt kann man nämlich auch gerne, das macht die Mini zum Beispiel, das sieht zu Hause, das habe ich erfreulicherweise festgestellt. Und wenn es nur der Balkon ist, an dem man Tomaten anbaut, oder so eine kleine Gartenzeile, an dem man halt Fenchel wächst und Kohlrabi und so weiter, das sind vielleicht nur ganz kleine Schritte, aber sind Schritte in der Richtung, die uns eben helfen, auch in den Städten Versorgung zu generieren. Es sind Häuser, Hauswände da und an Südwänden kann man zum Beispiel mal hervorragend Kiwis hochziehen oder Weintrauben entlang tanken lassen oder sogar kleine Spalierbäume anpflanzen, Birnenspalierbäume oder auch vor einer Haus an der Stadt könnte man kleine Nischen schaffen für Bärensträucher oder man kann sich einen Fass hinstellen und es mit Erde füllen und da Kartoffeln anbauen. Oder man kann sich an die Wand irgendwelche Schläuche hinhängen mit Erdefüllung oder Erdbeeren drin anbauen, die man halt an der Wand entlang tanken. Also wirklich alles so reelle Beispiele, die funktionieren. Und sind wirklich längst noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber auch da geht es darum, quasi so kleine Schritte zu unternehmen. Wenn man die nicht alle zusammen nimmt, diese kleinen Schritte, kann sich eine Stadt dann doch deutlich verändern. Und das findet tatsächlich statt in einigen Städten dieser Welt.
Ja, auch in Gießen.
Ah, auf Wiesen. Tada, hier. Hast du da was geschrieben davon?
Es gibt den Internationalen Garten, der ursprünglich von der Frau Dr. Mummi ins Leben gerufen wurde, oben auf dem ehemaligen Kasernengelände bei den Pendleton Barracks. Das kennt ihr vielleicht mit diesem rot-weißen Funkturm da oben bei der Grünberger. Da wird auch Permakultur betrieben und auf diesem Kasernengelände dann halt bei den Mitbewohnern und Bewohnern dieses Wohnprojekts dann halt schon auch darauf geachtet, mehr oder weniger, aber es sollte in die Richtung gehen eigentlich, dass halt so bestimmte Sachen genutzt werden, so wie du das gerade auch angesprochen hast. Ja, genau. Und dieses Projekt gibt es schon seit einigen Jahren, das heißt, das ist der internationale Garten, das hat glaube ich auch schon UNESCO-Preise gewonnen und es gibt da auch Urban Garden Day am 19.8., der findet da oben statt. Da kann sich jeder, der das mal sich anschauen möchte, auch mal vorbeischauen und sich da Ideen sammeln einfach. Oder mal gucken, wie wir das machen da oben.
Ach super. Genau. Und du bist da dabei bei der Initiative?
Ich wohne da noch nicht so lange. Ich mache da jetzt seit dem Frühjahr mit und bewirtschafte da auch Permaböden. So ein bisschen nur. Mhm. Aber ich wollte mal ein bisschen mehr Hintergrund auch über Permakultur haben, deswegen bin ich hier.
Ah, ja, prima. Wäre es vielleicht auch eine Ansprechperson, wenn man da mitmachen möchte oder mehr Infos haben möchte dazu?
Ja, gerne. Genau.
Das finde ich nämlich auch notwendig wertvoll in dem Abend, eventuell eben gerade so in Kontakt zu kommen. Also jetzt wisst ihr schon mal, da hinten ist jemand, der macht bei diesem Garten mit. Und das kann ja für manche von euch vielleicht ganz wertvoll sein, als ein kleiner Tipp, so da mal anzufragen, ob man mitmachen kann oder Tipps kriegen kann. Und wenn es nämlich alle mitmachen würden, ja theoretisch, stellen wir uns mal vor, alle in dieser Stadt Gießen würden anfangen, jetzt wie im Hinterhof ein bisschen Gemüse anzubauen und an der Fensterbank das Gemüse vorzuziehen. Dann müssen wir halt schon wieder die Menge weniger von den Feldern um die Stadt herum reinholen. Ja, und ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, auch so auf die großen Lösungen zu warten, also dass irgendwie so ein geniales System entsteht, dass jetzt irgendwie der Anbau der Lebensmittel verdoppelt werden kann durch irgendwie was auch immer. Und ich glaube, eigentlich ist es jetzt an der Zeit und extrem dringlich, jeden kleinen Schritt zu machen, den man nur machen kann, um da weiterzukommen. Genau, und also das kann ich empfehlen als Lektüre. Und wenn es da so Bemühungen gibt, auch zum Beispiel Sozialsubstanzen zu schließen, sich selber vielleicht ökonomisch auszuhelfen, soziale Grundsicherung zu schaffen, auch so ein Thema. Also ihr seid ja nicht alle jung, aber zum Beispiel, wie sichert man sich im Alter die Pflege ab? Oder wie kann man sich überhaupt aushelfen in Nachbarschaften zum Beispiel? Und da ist einfach vieles umsetzbar mit relativ einfachen Mitteln, also mit ziemlich kleinen Energieinput. Genau, und das schafft vielleicht nur 10% der Lösung, aber immerhin, es wird mal ein bisschen was gegangen. Ah, und es gibt sehr ermutigende Untersuchungen, die eigentlich darauf hindeuten, sehr stark, dass wenn so ein gewisser Schwellenwert überschritten ist an dem Kultur- und Bewusstseinswandel, dass es überschwappt und sozusagen den Rest mitnimmt von der Masse. Und das liegt bei 10% angeblich. Also wenn 10% der Menschheit quasi so ihr kulturelles Wirtschaftssystem und damit Versorgungssystem umbauen würden, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr groß, dass es schnell übertragen werden kann auf die restliche Gesellschaft.
Ja. Ja, um das zu ändern und diesen Wandel hervorzurufen, benötigt es doch eigentlich auch einen massiven Bildungsinput für diese Menschen, für die jetzt lebenden und kommenden Menschen, Generationen, oder?
Ja.
Weil wenn ich jetzt in die Schule blicke, sei es jetzt meine Schulvergangenheit oder sei es jetzt die der letzten 10 Jahre, wo ich dann auch nochmal wieder reinschauen durfte. Entschuldigung, da ist aber Praxis null. Also da wird mir sowas überhaupt, da kommt sowas gar nicht vor. Da wird auch nicht das System in irgendeiner Weise mal kritisch hinterfragt, sondern es wird höchstens, wenn überhaupt, gelehrt. Aber so Systeme, dass ich mich vielleicht über Nachbarschaft oder über Kleingärten und so weiter vielleicht der Zukunft etwas positiver entgegenbewegen kann, wird doch gar nicht gelehrt. Und sollte ich da auch irgendwie, gibt es da Initiativen, dass die jetzt, sagen wir mal, hier von der Aktion Permakultur oder von dem Projekt Lebensdorf in die Schule geht und sagt, Leute, schaut mal, neben Mathematik, Deutsch, Englisch und Physik gibt es auch noch. Weil selbst im Biologieunterricht, was kriegt man da mit? Ja, Mitose, Meiose und so Gedöns, also die höheren Weihen der Universität. Also die ersten Semester Biologie kriegt man in der Schule irgendwie schon mal so ganz grob angerissen, aber worum es eigentlich geht, doch eigentlich nicht. Ja. Gibt es da von euch Initiativen in diese Richtung? Weil sonst kann sich ja nichts ändern. Wenn ich ein Wissen habe, kann ich mich ändern. Kann ich nichts ändern in der Sache.
Ja, ist ganz wichtig. Finde ich auch extrem wichtig, weil tatsächlich nur, dass man Mitose Majose kennt, heißt nicht, dass man sich vom Wagen anbauen kann. Und von Mitose erlernt man sich halt nicht. Ne? Also, genau. Und deshalb finde ich das eigentlich extrem wichtig. Ich finde es eigentlich katastrophal vom Bildungssystem, dass es so läuft, wie du es gerade geschildert hast. Und erlebe es selber auch so, ich bedauere das zutiefst, dass ich mich vor 20 Jahren gelernt habe, irgendwie, wie kann ich mir mein Essen anbauen, wie kann ich mir meine Werkzeuge reparieren und mein Brot backen oder was auch immer. Oder wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem und was hat es für Folgen? Ja, also da noch ein bisschen weiter zu denken über das, was uns als Wirtschaft vorgegaukelt wird. Das heißt, ich finde es extrem wichtig und wir sind da auch dran. Allerdings bisher noch in sehr kleinen Umfang. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr mal in der Waldorfschule, wo es so ein investierter Lehrer ist und habe dann da in der Schule mit Schülern ja, was zur Teilmachkultur gemacht. Und wir machen auch so eine Akademie, so quasi MultiplikatorInnen-Fortbildung. Und es sind eigentlich noch zu wenige, um wirklich dann gebündelt in die Schulen reingehen zu können. Es gibt immer wieder Angebote für Schulklassen auch, aber viel zu wenig eigentlich. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung. Ein Grund, warum ich hier bin, ist auch die Hoffnung, dass vielleicht jetzt hier 5 Leute rausgehen und sagen, ey, ich möchte aktiv was machen für Permakultur und es auch weitertragen. Und wenn dann 5 von euch was weitererzählen würden oder selber was aktiv werden würden und es weitergeben, können da vielleicht auch wieder 3 andere Leute dann wieder diesen 5 Personen andocken und sich das so allmählich weitertragen. Und dann hoffe ich mal, dass es auch wirklich irgendwann in die Schulen kommt. Und hoffe auch, dass es über die Unis, über die Forschung, also es geht auch darum, dass wir dabei sind, ein Forschungsinstitut aufzubauen, dass es wissenschaftlich, also gleich, ja, wissenschaftlich fundiert auch dargelegt werden kann. Dass es über die Unis und die Forschungsschiene auch in die Schulen kommt und dann eben irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit in Lehrplänen. Nur leider ist es halt bisher sehr klein, unser Einfluss. Und genau, so total zu wünschen, dass sich das einfach weiter ausbreitet. Und wir sind da sehr dankbar für, also sage ich mal einfach wir für die Teilnahmebewegung, für jede Unterstützung, die es da gibt. Jetzt war hier vorne noch eine Meldung und dann dahin.
Also das mit den Bildungsinitiativen, das gibt es schon. Und zwar hier ganz in der Region in Marburg ist dieses Wochenende das Bildungsfest. Die sind auch in dieser Permakulturszene ganz groß. Also die Freundin von mir, die das macht, die wollte heute eigentlich kommen, hat aber Kind und Kegel leider nicht auf die Reihe gekriegt. Und die hat, soweit ich weiß, auch eine Kooperation mit einem Kindergarten, wo man einfach jetzt nicht... Soweit ich mich erinnern kann, ist es nur dafür da, damit halt auch ein Kind sieht, wie lange es eigentlich braucht, bis so eine Pflanze wächst und was man alles dafür tun muss, damit man wirklich später auch was ernten kann, damit halt Bewusstsein dafür geschaffen wird, was eigentlich Nahrungsmittel auch für einen Wert haben. Und ich denke, das ist auch was, was ganz wichtig ist, nicht, dass ich mich großartig selbst versorgen kann, sondern was es eigentlich heißt, wie viel Energie da drin steckt und wie ich auch später den Abfall irgendwie reduzieren kann oder dass ich nicht mehr so viel Lebensmittel wegwerfe, weil einfach der Wert ein ganz anderer ist. Ja, und die hat, die Freundin von mir, die hat auch jetzt am Wochenende einen Vortrag zur Permakultur. Also wer sich für das Geschehen der Permakultur in der Region noch interessiert, kann auch gerne hingehen und da sind noch ganz, ganz viele andere Aktionen.
Vielleicht macht es auch Sinn, jetzt zum Abschluss einfach noch so ein Pop-up zu machen von Vernetzungswünschen. Der Vortrag wäre sowieso an sich jetzt zu Ende. Außer halt noch der Hinweis, dass man immer prüfen sollte, wie es der Aufwand im Vergleich zum Nutzen. Ne? Und dass das Nutzungspotenzial auch wirklich, das ist eigentlich was, das möchte ich schon mit auf den Weg geben, damit es nicht irgendwie so Burnout-Symptome gibt, die es ja nicht nur im Sozialen geben kann oder im Job, sondern auch mit Projekten eben, weil man denkt, oh, ich habe so viel reingesteckt und irgendwie kommt nichts dabei raus. Also finde ich echt, echt wichtig, schon zu schauen, dass man da subjektiv empfunden hohen Nutzen bekommen kann. Der kann aber auch gerne sein, dass es nicht nur die Menge an Äpfeln ist, die man erntet, sondern dass man sich auch freuen kann, wenn eben das Kind an der Schaube am Apfelbaum hängt oder dass sich im Schatten des Apfelbaums mit seinen Freunden trifft. Oder einfach sich am Apfelbaum wieder hinhängen und Klimmzüge machen kann und dann den gesundheitlichen Nutzen hat. Oder sich einfach mit ihren Freunden den Apfelbaum anzügen. Also auch das darf gerne Nutzen sein, der damit einfließt in diese Aufwands-Nutzen-Abschätzung. Ja, dass es mehrere verschiedene Nutzungsmöglichkeiten gibt,
Genau, das habe ich gerade erklärt. Das war jetzt eigentlich so diese Frage, alles klar, um nochmal den Raum für Fragen zu öffnen. Da wir jetzt aber schon 8:30 haben und jetzt ja schon viele Fragen währenddessen gekommen sind, was ich auch wirklich sehr schön fand, dass ihr jetzt zwischendurch schon so viel eingebracht habt, würde ich einfach sagen, nochmal 5 Minuten zu nehmen für weitere Fragen und eben so Vernetzungsangebote. Also ruhig melden, wer noch was anzubieten hat oder was weiß. Und dann nach einer kleinen Pause, dass wir einfach so in 5 Minuten gemeinsam einen Abschluss machen. Und die, die noch bleiben möchten, für weitere Fragen, für weitere Vernetzung, bleiben einfach hier und ich bin da. Und dann machen wir halt so um 9:45 nochmal, können wir schon mal neu sortieren.
Okay. Ja, was eine Vernetzungssache ist, ja. Hier in Gießen was ganz interessant ist, das ist dieser Sinus-Hausstrich,
ja.
Alternativwährung.
Ja.
Und wir wollen ein Stück weit unseren Betrag halt auch damit umsetzen. Und der Minutos-Ring, der trifft sich jeden ersten Montag im Monat im Café Amelie.
Ah, super. Auch von den Kammerjournalisten in Worten übrigens, von Konstantin Krisch. Ja.
Dann will ich noch gerade die Internetadresse nennen für diejenigen, die sich für das Gartenprojekt Internationaler Garten interessieren, in Gießen, in Pendleton Barracks, die ja auch auf Permakultur aufbauen. Das ist gartenprojekt.gsw-gießen.de. Ich
nochmal.
gartenprojekt.gsw-gießen.de.
Die Buchstaben habe ich von der Lautsprache nicht gekriegt. Kannst du sie mal in Worten ausdrücken?
Das ist Gesellschaft für Soziales Wohnen.
GSW, die Gesellschaft für Soziales Wohnen.
In der Nähe von Kassel, in Escherode, gibt es im August die European Permaculture Convergence. Die ist vielleicht auch noch interessant für manche. Das ist 1. bis 5. August. Und das ist ein Netzwerktreffen eigentlich von europäischen Netzwerken, wo nicht nur PermakulturistInnen hinkommen, sondern eben auch verschiedene andere Aktive aus ganz Europa, auch, eigentlich auch weltweit, auch von anderen Kontinenten. Das nennt sich UPC, also EUPC, European Permaculture Convergence, EUPC2012.de. Jetzt gibt es die Versteigerung der letzten Ansagen. Terra Preda kann ich heute jetzt nicht erwähnen, aber wenn es sich so interessiert, können wir einfach jetzt noch ansprechen. Übrigens auch ein ganz faszinierendes Thema. Terra Preda wird auch gerade untersucht hinsichtlich der Klimawirksamkeit, ob man damit den Treibhauseffekt abmildern könnte und die Chancen sind eigentlich ganz gut. Aber das ist nochmal so, das konnte ich jetzt irgendwie doch nicht mit einbauen, weil das auch nochmal ein Thema für sich ist. Also vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt was weiter.